movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal.
Das war Donald Trump, der sich bei seinen Anhängern bedankt. Denn das, was viele in Europa befürchtet hatten, ist eingetroffen. Der 45. US-Präsident wird auch der 47. Präsident sein. Der Republikaner setzte sich klarer als erwartet gegen seine Herausforderin der Demokraten Kamala Harris durch. Europa stellt das vor große Herausforderungen. Vor allem in Bezug auf die Ukraine und die europäische Sicherheitsordnung im Allgemeinen sind nun viele Fragen offen, die wir in dieser Folge des U2Go-Podcasts mit dem Titel Donald Trump im Weißen Haus. Wie vorbereitet ist Europa? Besprechen möchten. Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers in Berlin und ich freue mich sehr, heute eine Leitung nach Washington offen zu haben, wo Sophia Besch sitzt. Sophia ist Senior Fellow im Europaprogramm der Carnegie Endowment for International Peace und hat dort auch ihren eigenen Podcast, nämlich The World Unpacked. Und ich freue mich sehr, Sophia, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen bei EU2Go.
Hallo Thu, ich freue mich auch sehr. Ich bin großer Fan von EU2Go. Vielen Dank für die Einladung.
Das hören wir natürlich immer sehr gerne. Ganz am Anfang zum Einstieg, Sophia, du bist ja in Washington, jetzt auch schon etwas länger. Wie hast du denn diesen Wahltag im November in Washington erlebt? Wie war die Stimmung dort? Was waren die Erwartungen? Wie war die Atmosphäre?
Ja, die Stimmung war extrem nervös. Die Erwartungen waren ja in den Wochen und Monaten vor der Wahl ganz unsicher. Also alle Polls haben ja irgendwie immer in der Fehlermarge gezeigt, dass jede Seite gewinnen kann. Es gab dann an dem Sonntag vor der Wahl noch mal den einen Seltzer-Poll aus Iowa, der auf einmal Kamala Harris vorne hatte. Und da haben sich dann ein paar Demokraten, glaube ich, doch noch Hoffnung gemacht. Aber ich fand es bemerkenswert, dass ich kannte keinen, der auf eine Wahlparty gehen wollte zum Beispiel. Da gibt's ja dann immer ganz viele und alle hatten irgendwie das Bedürfnis, alleine zu sein und nicht feiern zu müssen oder so eine Party dann verlassen zu müssen. Und ich glaube, da war viel PTSD noch aus 2016 da, wo die Leute bei den Hillary-Wahlpartys waren. Und dann so die erste Welle der Reaktion am Wahltag war dann so taube Resignation, würde ich sagen. Es gab ja diesen klaren Sieg von Donald Trump, da gab es nichts dran zu rütteln. Es gab nicht so die gleiche Energie, die es nochmal 2016 gab, so, wo die Leute wirklich, glaube ich, gesagt haben, this is not us, das sind wir nicht. Und dieses Mal hat die Wahrheit ganz klar gezeigt, doch, das sind wir oder zumindest eine Mehrheit der Amerikaner.
Und ist das jetzt immer noch das Gefühl mit etwas Abstand? Also ist da immer noch so eine resignierte Stimmung oder würdest du sagen, das hat sich etwas geändert?
Ich würde tatsächlich sagen, dass sich das geändert hat in den letzten Tagen. Also diese Resignation ist dann doch in Alarm umgeschlagen, weil wirklich ein extremes Szenario sich gerade bestätigt mit den Nominierungen, die Trump in den letzten Tagen so gemacht hat. Also die Berater und Beraterinnen und Kabinettmitglieder, die er benennen will. Damit haben viele dann doch nicht gerechnet. Das sind da hauptsächlich Loyalisten, die das System, die Demokratie, so wie sie existiert, in die Luft jagen wollen. Und dann hast du auf der anderen Seite Demokraten, die sich gegenseitig schwere Vorwürfe machen und wirklich sich jetzt fragen, wofür ihre Partei steht und wie das passieren konnte.
Lass uns vielleicht, bevor wir auf die Konsequenzen für Europa eingehen, noch einmal kurz darüber sprechen, wie es denn jetzt dazu gekommen ist. Ich erinnere mich, als Donald Trump vor 8 Jahren, 2016, zum ersten Mal gewählt wurde, haben alle gedacht, das ist ein Ausreißer in der Geschichte, eine Ausnahme. Aber jetzt wurde er wiedergewählt. Es ist ja das zweite Mal, dass er gewählt wurde. Und die Wählerinnen und Wähler in den USA wissen ja, wofür sie diesmal gestimmt haben. Wie ist es dazu gekommen und was hat die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in den USA diesmal für Trump beeinflusst?
Ja, also es ist genau das, was man sich jetzt eingestehen muss und womit man umgehen muss, dass es eben wahrscheinlich Joe Biden war, der die Ausnahme war und dass wir in der Trump-Ära der US-Politik sind, die 2016 angefangen hat und die weitergeht. Es gibt viele Unterschiede zwischen 2016 und heute. Einer davon ist, dass es 2016 so ein knapper Sieg war, 80.000 Stimmen, dass es Sinn gemacht hat, darüber zu spekulieren, was genau jetzt Hillary Clinton die Wahl gekostet hat. War es der Comey-Brief, war es die eine Rallye in Pennsylvania? Und bei dieser Wahl gibt es eben nicht diesen einen entscheidenden Faktor, sondern Inflation, Einwanderung, Anti-Establishment-Sentiment, das hat alles zu Trumps Sieg beigetragen. Und ich meine, die Auswertung der Wählerdaten läuft noch, aber so ein paar Aussagen lassen sich schon mit Zuversicht treffen, nämlich, dass die Demokraten heute die Partei der Reichen, der Wohlverdiener sind und die Republikaner die Partei der Working Class. Diese Neuausrichtung läuft schon seit einigen Jahren, hat sich aber bei dieser Wahl nochmal beschleunigt. Zweitens, und das hängt, glaube ich, eng zusammen, die Unterstützung der Demokraten in den Großstädten und bei den ethnischen Minderheiten ist zurückgegangen und die ländlichen Gebiete werden immer republikanischer. Und die Demokraten hatten ein Mobilisierungsproblem und die niedrige Wahlbeteiligung hat Trump auch geholfen.
Und was erwarten jetzt die Wählerinnen und Wähler von Trump? Also was wollen sie, dass er durchsetzt in den nächsten 4 Jahren?
Ja, da gibt es jetzt auch erste belastbare Umfragenergebnisse vom Pew Research Center und anderen. Also ein paar Dinge kann man sich denken. Die Trump-Wähler sehen in ihm einen Kandidaten für Veränderung. Trump-Wähler haben eine ganz besonders negative Sicht auf den Status quo in Amerika. Es gibt so eine Umfrage, dass einen Monat vor der Wahl nur 5% der Trump-Anhänger angegeben haben, dass sie mit der Entwicklung der Dinge im Land zufrieden sind. Und sie sind vor allen Dingen besorgt über die Wirtschaft, Preise für Lebensmittel und Konsumgüter. Da gibt es diesen Term Bidenomics. Also Biden wird dafür verantwortlich gemacht für diese Inflation. Und da hilft es auch nichts, dass die Wirtschaft eigentlich, wie wir ja wissen, gut performt im Vergleich. Aber die hohen Preise in den Supermärkten, das bleibt bei den Leuten eben hängen. Dann Einwanderung war das zweite ganz wichtige Thema für Trump-Anhänger. Weniger wichtig waren Klimawandel, Abtreibungen, Themen, die Demokraten eher mobilisiert haben. Und dann fand ich auch noch spannend, dass die Trump-Anhänger ganz klar sagen, sie waren sich ganz sicher, was Trumps Maßnahmen und Positionen sind, die er jetzt so verfolgen will, zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, um die Wirtschaft zu fixen, um die Außenpolitik zu verändern, dass er das klar erläutert habe und Harris eben nicht. Und das kann man natürlich kritisch sehen, aber es zeigt eindeutig, dass die Demokraten auch ein Messaging-Problem hatten in der Campaign.
Du hast ja eben kurz über sein Kabinett gesprochen, über Trumps Kabinett und seine engsten politischen Berater. Wir haben natürlich alle die Schlagzeilen gesehen, dass Elon Musk das, was heißt Department of Government Efficiency, co-führen soll. Wo stehen wir denn gerade in der Kabinettsbildung und ist das eine Zusammenstellung, zu der Europa und wir auf europäischer Seite Zugang finden oder Zugang haben?
Also, das ist eine total spannende Frage. Man sagt ja immer so, Policy is personnel, sowieso in DC, aber gerade in dieser Wahl, das lohnt sich vielleicht nochmal das zu sagen, weil es eben bei den Republikanern so viele verschiedene Strömungen in der außenpolitischen Ideologie gibt gerade. Die Partei steht da nicht hinter einem Motto, sondern es gibt die China-Leute, es gibt die Leute, die sich ganz aus der Welt zurückziehen wollen, es gibt die traditionellen Republikaner. Unsere Kollegen vom ECFA haben da mal ein schönes Papier gemacht, dass das diese Tribes so ein bisschen unterscheidet. Und deswegen ist es ganz wichtig, wussten wir schon vorher, wen benennt Trump jetzt in sein Kabinett. Das gibt uns einen Ausschuss darauf, welche Politik er selbst verfolgen will, denn er selbst ist ja relativ inkonsistent, wobei er einige rote Fäden hat. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Und was wir jetzt sehen, ist, also es gab diese erste Welle der Namen, die aufkamen, Marco Rubio für State Department, Mike Waltz für National Security Advisor. Da gab es, glaube ich, erstmal so ein Aufatmen in Europa, das hätte schlimmer kommen können. Das sind konventionelle-ish Republikaner. Marco Rubio hat schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt im Senat, im Foreign Affairs Committee und so weiter. Aber dann, ne? Also Pete Hegseth als Verteidigungsminister, ein Fernsehmoderator, der verurteilte Kriegsverbrecher verteidigt hat. Matt Gaetz als Attorney General, ein Kongressabgeordneter, der seine Karriere damit verbracht hat, seine republikanischen Kollegen anzugreifen und sich gegen Sex- und Drogenvorwürfe zu wehren. Robert F. Kennedy Jr., ein Verschwörungstheoretiker ohne medizinische Ausbildung, der die Grundlagen der konventionellen Gesundheitsvorsorge, also zum Beispiel Impfstoffe, anzweifelt. Tulsi Gabbard als Geheimdienstchefin, eine ehemalige Kongressabgeordnete, die häufig russische Propaganda wiederholt. Das sind hauptsächlich Riesenüberraschungen gewesen. Da gibt es natürlich kaum Kontakte, weil keiner damit gerechnet hat, dass diese Leute diese Jobs kriegen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, sich jetzt zu fragen, warum hat er die ernannt? Was ist der Hintergrund dabei? Und ich glaube, das gibt ganz klare Logik. Und zwar ernennt er Loyalisten. Und er ernennt Loyalisten, die sonst nie eine Chance hätten, diese Jobs zu machen. Und die bereit sind, also Trumps Instinkte ungefragt umzusetzen. Und das ist das große Lesson learned für die Republikaner, für das Trump-MAGA-Camp aus der letzten Wahl, ist, dass er eben, weil er so schlecht vorbereitet war, weil er eigentlich nicht wirklich damit gerechnet hat zu gewinnen, auf traditionelle Republikaner zurückgreifen musste, die ihn dann häufig in seinen Instinkten gebremst haben, aus der NATO auszutreten, auf Black Lives Matter Demonstranten zu schießen und so weiter. Das will er dieses Mal nicht wiederholen. Und mit diesen Leuten ist ihm sicher, dass sie eben folgen und dass sie die Bürokratie der Ministerien und der Agencies, der Exekutive also kaputt machen und ihm helfen, die Macht im Präsidentenamt zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen und es ist ganz schwer, damit umzugehen.
Das heißt, das letzte Mal gab es noch selbst innerhalb der Republikanischen Partei diese Checks and Balances, die wir jetzt nicht mehr haben. Lass uns vielleicht mal darauf schauen, was das jetzt für uns hier in Europa bedeutet und für die NATO und die Ukraine. Du hast eben schon gesagt, das letzte Mal hat die Partei ihn davon abgehalten, aus der NATO auszutreten. Wenn wir uns jetzt die Positionen von Trump anschauen und auch seine Berater, die ihm widerspruchslos folgen, wie schauen Sie denn auf die Europäische Union? Also wie schaut Trump auf die EU? Was können wir da erwarten?
Also ich würde sagen, das ist einer der roten Fäden in Trumps außenpolitischer Vision. Er ist der Meinung, dass die EU geschaffen wurde, um die USA wirtschaftlich zu schwächen. Und das ist total spannend. Also er macht sich häufig lustig. Ich finde, es ist ein ganz aussagekräftiges Zitat. Also er macht sich lustig über dieses harmlose Image der EU. Also er sagt dann mal so, die Europäische Union, das klingt so nett, ne? Dass all diese netten kleinen europäischen Länder, die sich zusammengeschlossen haben, aber die kaufen unsere Autos nicht, die kaufen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht und sie verkaufen Millionen und Abermillionen Autos in den Vereinigten Staaten. Die werden einen höheren Preis zahlen müssen. Und er hat ja auch vorgeschlagen, dass alle Waren aus der EU mit einem Zoll von 10% belegt werden sollen in Zukunft. Also ein wirtschaftlicher Competitor, der in der Vergangenheit den USA auf der Nase rumgetanzt ist und das will er nicht mehr zulassen.
Und wie sieht das bei der NATO aus?
Also Trump ist der Meinung, dass die USA das Land sind, das am wenigsten von der NATO-Mitgliedschaft profitiert. Er hat keine emotionale Bindung zur transatlantischen Beziehung. Er glaubt eigentlich nicht an Allianzen, er glaubt an Deals. Er will sich aus der Rolle dieses Garantors der internationalen Ordnung und damit auch der europäischen Sicherheitsordnung zurückziehen und hat kein Interesse daran, diese Ordnung gemeinsam mit Partnern zu gestalten. Und er sieht es auch einfach als nicht im amerikanischen Interesse, Europas Schutzmacht zu sein, außer Europa zahlt ganz direkt für diesen Schutz. Und deswegen gibt es im MAGA-Umfeld ganz konkrete Pläne für eine reduzierte US-Präsenz in der NATO, in Europa, Truppenabzüge, Abzüge von Waffensystemen. Und die Details dieser Pläne unterscheiden sich. Und dann ist noch die Frage, wie diszipliniert sie umgesetzt werden. Aber das sind, denke ich, so die Instinkte. Ist noch wichtig zu sagen, weil das jetzt so aufgekommen ist. Trump muss natürlich nicht aus der NATO austreten, um die NATO ganz grundlegend zu schwächen. Es wird schwer, aus der NATO auszutreten für ihn. Da gibt es jetzt so eine Gesetzgebung seit seiner letzten Amtszeit, die das dem Präsidenten schwer macht. Aber die NATO ist in ihrer Essenz natürlich viel mehr, aber baut auf der amerikanischen Sicherheitsgarantie auf und baut darauf auf, dass alle an Artikel 5 glauben. Daran glauben, dass die USA im Zweifelsfall eingreifen, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird. Und wenn Europäer den Glauben daran verlieren, dann ist auch die NATO nicht mehr viel wert.
Eine der größten Sorgen, bevor Trump wiedergewählt wurde in Europa, war ja die Frage, was passiert mit der Ukraine-Unterstützung? Trump hat ja bereits vor seiner Wiederwahl angekündigt, in den ersten 24 Stunden den Krieg beenden zu wollen. Was erwartest du, was dieser Wahlsieg für die Ukraine bedeutet?
Ja, Trump wird da handeln werden müssen. Er hat das zu einer Priorität gemacht. Ich glaube nicht, dass er sich an diese 24-Stunden-Aussage gebunden sieht, aber er wird da irgendwas liefern müssen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber Trump hat kein Interesse an Details, er hat kein Interesse an territorialen Feinheiten, er hat kein Interesse an komplexen multilateralen Verhandlungen mit all den Ländern, die irgendwie ein Interesse haben. Es geht ihm um die Optics. Er will Stärke zeigen Und er ist, denke ich, dazu bereit, über die Ukraine hinweg einen Deal abzuschließen. Also dieses Motto der Amerikaner und der Europäer in den letzten Jahren, no decisions about Ukraine without Ukraine, das gilt nicht mehr unter Präsident Trump. Es geht ihm um einen Quick Win und nicht darum, die Sicherheit der Ukraine langfristig zu garantieren. Und das macht es einfacher. Die Basics sind, er muss Putin davon überzeugen, dass es in seinem Interesse ist, zu verhandeln. Das kann ihm gelingen über Drohungen oder über Anreize oder weil Putin zum Beispiel auch eine Pause gebrauchen kann, um sein Militär neu zu mobilisieren. Und dann ein Ende der finanziellen und der militärischen Unterstützung der USA wird schnell zur militärischen Niederlage der Ukraine führen. Damit kann man schon rechnen. Es ist nicht klar, dass die Ukraine angesichts der Verluste, die sie erlitten hat, ewig weiterkämpfen wird. Und wir haben als Europäer zumindest in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass wir nicht bereit oder nicht in der Lage sind, der Ukraine die Mittel für einen militärischen Sieg zu geben. Und man sollte es dann auf keinen Fall missverstehen. Russland wird so einen Waffenstillstand dann nutzen, um das eigene Militär wieder aufzurüsten. Und solange Putin im Amt ist, wird es irgendwann dann einen weiteren Krieg um die Ukraine geben. Da, denke ich, muss Europa dann ansetzen, oder zumindest ist es einer der Dinge, auf die sich Europa jetzt konzentrieren muss. Aber es ist eine Notsituation gerade für die Ukraine und auch für europäische Sicherheit.
Was können denn die Mitgliedstaaten in Europa tun, um das Schlimmste für die Ukraine zu verhindern? Du hast eben gesagt, dass Europa die Unterstützung, die momentan aus den USA kommt, nicht ersetzen kann. Was sind denn die Möglichkeiten, die sie haben, um mit der neuen US-Administration zusammenzuarbeiten und jetzt auch für die Ukraine das Schlimmste zu verhindern, wenn wir schon nicht das Beste erreichen können?
Ja. Also ich denke, die Schlüsselfrage ist, wie können wir glaubwürdige Sicherheitsgarantien bereitstellen für die Ukraine? Wie können wir diese Gespräche über die Beendigung des Krieges mit Gesprächen über die Sicherheitsgarantien der Ukraine verbinden? Und wie können wir verhindern, dass die Verhandlungen mit Russland einmal ausarten in Richtung Angebote an Putin, die wir ihm nicht machen müssen, also zum Beispiel Sanktionen zu lindern und so weiter, oder auch ausarten in Verhandlungen über die europäische Sicherheitsarchitektur im weitesten Sinne, also auch über NATO-Osterweiterung und solche Fragen. Das heißt, wir müssen dafür eintreten, dass wir am Tisch sitzen, am Verhandlungstisch. Und ich denke, und das habe ich auch mit unserer Kollegin Liana Fix ein paar Mal geschrieben, um einen Platz an diesem Tisch zu haben, muss Europa ganz transactionally was bieten. Also zum Beispiel massive finanzielle Investitionen in die Ukraine, damit die Amerikaner zum Beispiel nicht sofort die Waffenhilfe abstellen. Ich glaube, das sind alles lohnenswerte und wichtige Versuche, aber es gibt überhaupt keine Garantien, dass wir Trump da beeinflussen können. Die weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine standen schon unter einem Präsidenten Biden oder auch einer Präsidentin Harris unter ein Fragezeichen, weil einfach der politische Konsens nicht mehr unbedingt da war. Was natürlich die Hoffnung, aber das ist eine schmale Hoffnungsspur, ist, dass Trump eben unberechenbar ist, dass man ihn vielleicht manipulieren kann, dass er vielleicht im Austausch mit Putin sich irgendwie provoziert fühlt, dass man ihm dieses Bild von Afghanistan-Abzug in den Kopf bringen kann. Das hat er extrem kritisiert, wie dieser Abzug gelaufen ist. Er war natürlich inhaltlich auch dafür, dass Amerika aus Afghanistan abzieht, aber er hat eben gesagt, dass das Schwäche gezeigt hat, weil Afghanistan dann so schnell kollabiert ist, dass man ihm irgendwie sagt, du willst nicht der Präsident sein, unter dem die Ukraine genauso kollabiert wie Afghanistan unter Biden. Wer weiß, worauf er reagiert, ne? Aber ich denke, Europäer müssten es zumindest versuchen.
Jetzt sind die Europäer oder die Mitgliedstaaten in Europa ja nicht in der besten Ausgangslage, was ihre Handlungsfähigkeit angeht. In Frankreich haben wir eine eigentlich gelähmte Regierung. In Deutschland haben wir gerade überhaupt gar keine Regierung, weil wir Neuwahlen im Februar haben. Wie bekommen wir es denn hin, dass die EU wirklich mit einer gemeinsamen Stimme spricht und auch das angeht, was du gerade gesagt hast? Also gerade bei den Finanzierungsfragen sind wir natürlich auch in einer Situation, wo gerade in Deutschland der Handlungsspielraum sehr gering ist. Also wie optimistisch bist du da, dass das funktioniert?
Ja, ich meine, du stellst all die richtigen Fragen, die stelle ich mir auch. Ich denke, das ist eine große Herausforderung. Es ist absolut nicht gegeben, dass es gelingt. Unter Biden, denke ich, hat sich die Kommission und da von der Leyen so ein bisschen rausgearbeitet als the number to call in Europe und als ein Kooperationspartner für Washington. Ich denke, das ist unwahrscheinlich unter Trump. Wir haben schon darüber geredet, was er von der EU und der Kommission hält unter der Führung einer deutschen Frau. Ich glaube, das wird nichts. Und es gibt natürlich auch weitere Herausforderungen, denen Europa begegnen muss, die über das deutsch-französische Verhältnis hinausgehen. Also Trumps Gewinn ist natürlich auch Wasser auf den Mühlen für rechtspopulistische Bewegungen in Europa, die versuchen könnten, über ihr Veto in der EU, in der NATO, sich das eigene Verhältnis mit Amerika zu verbessern. Wer weiß. Also ich finde, es gibt ein paar Ansätze, die Liana Fix und ich haben geschrieben, darüber, dass die transatlantische Koordinierung eben über dieses traditionelle Paar Frankreich, Deutschland, Brüssel hinausgehen muss. Das ist eine Koordinierung aus den 7 mächtigsten Stimmen, also Deutschland, Polen, Großbritannien, Frankreich, Italien wichtig, der Europäischen Kommission und den europäischen NATO-Vertretern geben sollen. Meine Hoffnung ist wirklich nur, dass ich, es ist ironisch, aber meine Hoffnung ist, dass es ein Notstand ist und dass Europa auf so einen Notstand und so eine Krise reagieren kann. Aber sicher ist es auf keinen Fall. Was man, glaube ich, auch im Blick haben muss und was uns jetzt noch gar nicht so klar ist, ist, dass Amerika sich ja auch verändern wird, ne? Also das Amerika, was wir sehen, was auch Wähler und Wählerinnen sehen in Europa, wird ein Amerika von Deportationen, ein Amerika von autoritärer Gleichschaltung, ein Amerika, in dem Reproductive Rights nicht mehr gegeben sind. Ne? Und das wird auch einen ganz natürlichen Anti-Amerikanismus hier in Europa herstellen. Und damit muss man dann auch innenpolitisch umgehen. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen Deals mit Trump machen, um unsere eigene Sicherheit zu garantieren, selbst wenn wir dann dafür finanzielle Ressourcen mobilisieren können, ist die Frage, ob wir dafür überhaupt ein Mandat von den WählerInnen noch bekommen.
Die Frage, die sich jetzt ja auch viele stellen, ist, Trump wurde vor 8 Jahren zum ersten Mal gewählt. Und da haben wir schon darüber gesprochen, wir müssen uns vorbereiten, wir müssen autonomer werden, wir müssen souveräner werden. Es gab ja viele Begriffe, die eigentlich alle in die ähnliche Richtung gehen. Und jetzt stehen wir hier 2024. Er wird zum zweiten Mal gewählt und das Gefühl ist, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Ist da nichts passiert oder ist da nicht genug passiert oder sind wir eigentlich vorbereitet? Wir wissen es nur nicht.
Also man hört ja alles, die Tage, man hört ja auf jeden Fall Leute, die sagen, wir sind jetzt besser vorbereitet, wir kennen Donald Trump, wir kennen seinen Stil, wir wissen, was ihm wichtig ist, wir wissen gerade so in der Handelspolitik und so, dass man ihm piecemeal Deals, also so kleine symbolische Angebote machen kann und hoffentlich aufschieben, was er so plant mit seinen Zöllen und so weiter und ihn so ein bisschen manipulieren kann über sein Ego und so weiter. Auf der anderen Seite würde ich immer argumentieren, die letzte Amtszeit ist nicht unbedingt ein Leitfaden für diese Amtszeit. Wir haben schon darüber geredet, dass diese Adults in the Room Theorie dieses Mal wohl nicht funktioniert, wenn man sich so sein Kabinett anguckt. Die internationale Sicherheitslage ist eine ganz andere. Wir haben Krieg in Europa, Krieg im Nahen Osten und Europa, wie wir schon besprochen haben, ist in einer ganz anderen Situation. Das letzte Mal, als Trump gewählt wurde, war gerade so viel Energie durch den Brexit freigesetzt worden, das europäische Projekt zu retten. Das erinnerst du auch, ne? Da sind wir heute nicht. Und ja, Stichwort strategische Autonomie. Man kann sagen, wenn die Europäer 2016 angefangen hätten, voll in ihre eigene Autonomie zu investieren, dann wären das jetzt schon 8 Jahre Investments gewesen. Dann wären wir jetzt schon in einem anderen Boot. Ne? Man kann da jetzt viel Schuldzuweisungen machen. Es gibt viele, denke ich, die der Biden-Administration da auch eine Schuld geben, dass dieses Motto America is back Europa wieder in Sicherheit gewiegt hat. Ich denke, wir müssen uns den Schuh schon selbst anziehen. Wir haben nicht genug investiert. Aber es ist natürlich schon was passiert. Und es ist was passiert, zumindest in Richtung europäischer Pfeiler in der NATO. Das ist ja das neue Konzept, dass man eben versuchen will, die transatlantische Allianz und die NATO auf 2 Säulen zu stellen, um den eventuellen Rückzug der USA zu stemmen. Da ist schon ein bisschen was passiert, aber nicht genug. Nicht genug, um uns jetzt in die Situation zu bringen, dass wir sagen können, wir könnten damit umgehen, wenn Trump sich plötzlich und abrupt zurückzieht.
Das heißt, wir sind leider nicht so gut vorbereitet, wie wir vorbereitet sein können. Ich möchte noch einmal, bevor wir dann auch kurz auf Deutschland blicken, auf diese Frage der Kanäle in die Trump-Administration eingehen. Wir haben kurz darüber gesprochen und du hast gesagt, dass für Biden Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, eigentlich die Person war, die er angerufen hat und dass wir das unter Trump aber nicht mehr erwarten können. Wen würde er denn anrufen? Also gibt es jemanden in Europa, und du hattest, glaube ich, in einem Papier bei Carnegie geschrieben, dass es Meloni sein könnte, wo man sagt, da ist die Beziehung vielleicht gut genug, dass die Kanäle nicht abbrechen?
Ja, ich glaube, wir müssen da total kreativ drüber nachdenken. Und natürlich hat man auch Bauchschmerzen, wenn man die europäischen Politiker und Politikerinnen jetzt vorschickt, die ideologisch näher dran sind. Auch ich traue Meloni nicht ganz über den Weg. Als Europäerin, als Transatlantikerin, glaube ich, ist sie absolut opportunistisch. Aber das können wir ja auch sein. Und wir haben ja durchaus auch Leverage über das EU-Budget, von dem auch Italien abhängig ist. Wir wissen, dass Trump einen Softspot hat für Italien. Immer schon gibt es einige, die darüber reden, wenn es hieß, die Europäer zahlen allen nicht genug für ihre Verteidigung und Italien zahlt irgendwie nur 1,3% oder was, hat Trump wohl immer gesagt, ach, denen, das ist nicht so schlimm, deren Wirtschaft ist auch nicht so gut, das kann man schon nachvollziehen, so. Insofern, das ist es wert, glaube ich, jemanden wie sie vorzuschicken, und könnte mir auch vorstellen, dass sie ein Interesse daran hat, innerhalb Europas die neue Special Relationship zu verkörpern. Das gibt ihr ja auch Einfluss in Brüssel. Ein anderes Land, was man auf jeden Fall vorschicken kann, ist Polen, weil die eben über ihre hohen Verteidigungsausgaben sich viele Befürworter in Washington gewonnen haben. Wie man, denke ich, auf keinen Fall, und das ist eine große Herausforderung, du sagst, du willst auch nochmal über Deutschland reden, ist eine große Herausforderung für Berlin, dass wir, denke ich, innerhalb von Europa nach innen jetzt ganz viel Verantwortung übernehmen müssen, aber nach außen und nach DC sicherlich nicht die richtigen Messenger sind für das europäische Angebot nach Washington. Da gibt's zu viel verbrannte Erde, was Deutschland angeht.
Das ist spannend, auch mit Hinblick auf die neue Regierung, weil wir natürlich am gleichen Tag, an dem Trump gewählt wurde, ist die Ampelkoalition zerbrochen. Was erwartest du? Wir wissen natürlich nicht, wer die neue deutsche Regierung wird, aber was erwartest du von den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA unter Präsident Trump? Und also, wenn du sagst, Deutschland hat keine gute Beziehung zu der Trump-Administration, wird das für jede erwartbare Regierungskonstellation gelten?
Ich denke ja. Also ich glaube nicht, dass es einen Kanzlerkandidat, eine Kanzlerkandidatin gäbe, die, obwohl, nee, wir haben nur Kandidatin.
Es ist leider nur Männer diesmal.
Okay. Ich denke nicht, dass es einen Kanzlerkandidaten gibt zurzeit, der das kompensieren könnte, wie Trump auf Deutschland blickt und wie er Deutschland verantwortlich macht, dafür die wirtschaftliche Beziehung in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgenutzt zu haben. Das wissen wir alle, das war schon unter Kanzlerin Merkel hart und das wird auch in den nächsten 4 Jahren wieder schwierig werden. Das Timing war natürlich spannend. Ich habe von einigen amerikanischen Freunden und Familie war die spontane Reaktion "Not now, Germany". Aber ich kann schon auch verstehen, gerade jetzt Germany, ne, dass wir diese Klarheit brauchen, dass die Ampelkoalition eben nicht in der Lage war, so geeint und schnell und effektiv zu handeln und vor allen Dingen auch nicht in der Lage war, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, die finanziellen Ressourcen zu mobilisieren, die in so einem Notstand jetzt notwendig sind. Ich will es noch einmal sagen, Europa, Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten noch nie wirklich für die eigene Sicherheit bezahlt. Wir hatten ein Verteidigungsbudget, was darauf aufgebaut war, dass wir eine Schutzmacht hatten. Und wenn wir diese Schutzmacht nicht mehr haben, dann reicht es nicht, ein paar Dezimalstellen hinterm Komma hochzurunden, das Verteidigungsbudget, sondern dann müssen wir viel mehr Geld ausgeben. Und das sind die Art von ganz schweren Entscheidungen, die, glaube ich, das schon erfordern, dass es da jetzt eine neue Regierung gibt. Wie sehr das jetzt Thema ist im Wahlkampf, wie sehr das Thema ist in den Koalitionsverhandlungen, wer weiß. Deutschland hat natürlich auch viele innenpolitische Themen und Probleme und wirtschaftliche Themen und Probleme, die den Wählerinnen und Wählern und auch den Politikern vielleicht näher sind zurzeit. Ich würde aber argumentieren, dass das alles zusammenhängt und dass man das zumindest im Hinterkopf behalten muss, wenn man jetzt Haushalte verhandelt zum Beispiel oder darüber nachdenkt, wie man zu EU-Schuldenaufnahmen steht.
Alles Themen, die, glaube ich, noch große Diskussionen auslösen werden und die wir natürlich auch hier im Podcast besprechen werden. Aber Sophia, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir zumindest bei diesem Thema US-Wahlen und die Konsequenzen für Europa einen Stopp machen. Bevor wir aber komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie 3 Fragen und ein Wort für dich. Das heißt, ich stelle dir 3 Fragen, die du bitte jeweils mit einem Wort beantwortest. Die erste Frage ist, Die noch amtierende Außenministerin Annalena Baerbock hat im Bundestag gesagt, die Antwort auf Trumps America First sollte Europe United sein. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist komplett unrealistisch, 10 ist, das passiert auf jeden Fall. Wie realistisch ist eine geeinte europäische Antwort auf die Trump-Präsidentschaft?
Mein erster Boss im Think Tank, wo ich gearbeitet habe, hat mir mal gesagt, dass 60% is the coward's answer. Also das ist die Antwort für Feiglinge, zu sagen 60% oder 6. Und deswegen sage ich 7, weil ich optimistisch sein muss. Es war so schrecklich, das in Amerika zu erleben, die Wahlnacht und die Tage danach mit meiner amerikanischen Familie, die zurzeit so hoffnungslos sind. Ich habe aber die Hoffnung für Europa noch nicht aufgegeben.
Sehr schön. Die zweite Frage ist, welche Ankündigung von Donald Trump macht dir bisher am meisten Sorgen für seine Amtszeit?
Sein absoluter Fokus auf Loyalität als Hauptmerkmal seiner Ernennung und Benennung, weil sich das für mich nach autoritärer Gleichschaltung anhört.
Und die letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist gar nicht schlimm, 10 ist sehr, sehr schlimm. Wie schlimm wird die Präsidentschaft von Donald Trump für Europa?
Das liegt in unserer Hand.
Eine sehr gute Antwort. Damit vielen Dank, Sophia, dass du dich extra aus Washington zugeschaltet hast, um mit uns über die US-Wahlen und die Konsequenzen für Europa zu sprechen.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank euch. Das war die 46. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch immer gerne bei uns. Mein Name ist Thun Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.